Meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich, Sie heute Abend zur 18. Veranstaltung im Rahmen der Reihe Innovation V, Innovation Night, der gemeinsamen Veranstalter, nämlich der Firma Prisma, der Visto, der Industriellen Vereinigung, der Vorarlberger Nachrichten und der Fachhochschule Vorarlberg hier im Kompetenzcenter in Lustenau recht herzlich zu begrüßen. Ich möchte auch einen entsprechenden Gruß an die Vertreter der Veranstalter richten. Es ist heute Abend die Magister Michaela Wagner von der Industriellen Vereinigung hier. Der Dr. Helmut Starer von der Visto in Dornbirn. Guten Abend, Helmut. Und auch der Bernhard Hölz von der Firma Prisma. Guten Abend. Ein ganz besonderer Willkommensgruß selbstverständlich an unseren heutigen Vortragenden, über den ich dann später noch ein bisschen was erzählen werde. Aber ich möchte Sie auch jetzt schon recht herzlich willkommen heißen, Herr Thilo Bode. Grüß Gott hier in Lustenau. Meine Damen und Herren, in der Einladung haben Sie eine Kurzbeschreibung der Innovation Night gelesen. Innovativ sein heißt andere Perspektiven einnehmen. Innovation bildet ein zentrales Element unserer Wirtschaft und Gesellschaft und bedeutet mehr als die erfolgreiche Anwendung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen aus den verschiedensten Wissensgebieten. Das ist so in diesem grünen Einladungsfolder gestanden. Aber ich möchte ein bisschen was dazu sagen. In einer immer komplexer und in einer immer vernetzter werdenden Welt bekommen mitunter auch die innovativsten Lösungen, sei es zur Verkehrsproblematik, sei es zu Energieversorgungsmöglichkeiten, sei es die Zusammenhänge und Abhängigkeiten in der Finanz- und Nahrungsmittelwirtschaft natürlich wegen dem heutigen Vortragen und ganz allgemein in der Wirtschaft und Technik. Da gibt es mitunter beängstigende Auswirkungen und beängstigende Aktualitäten. Fragt sich nur, für wen Auswirkungen, für wen Aktualitäten? Ich denke, für uns alle. Wir können das Zusammenleben und das selbstbestimmte Leben unterschiedlicher Menschen mit sinnvollen, innovativen Mitteln und Methoden unterstützen. Die Frage ist nur, wie? Schon im 18. Jahrhundert hat ein nicht ganz unbekannter Philosoph formuliert, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass es ein allgemeines Gesetz wird. Ich denke, das kommt Ihnen nicht ganz unbekannt vor. Und das Beachten von ethischen Grundsätzen und Bekenntnissen geht jeden einzelnen handelnden Menschen etwas an. Was soll, was darf, was muss er tun und was eben nicht. Analysieren, Folgen von Alternativen beurteilen und daraus Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten ableiten, sollte eigentlich State of the Art sein. Auch eine Hochschule, und ich komme ja von einer Hochschule, muss Ausbildung und Wissen mit einem Ansatz von Ganzheitlichkeit vermitteln. Stromlinienförmige Absolventinnen und Absolventen, die ausschließlich ganz enge Fachkenntnisse erworben haben, können nicht das Ziel einer vernünftigen, einer zukunftsorientierten, einer innovativen Ausbildung sein. Nochmals zurück zu diesem grünen Einladungsfolder. Ziel von Innovation V ist es zu sensibilisieren, kreative Denk- und Diskussionsprozesse aufzuzeigen und die Entdeckung von anderen Perspektiven anzuregen. Ich denke, da haben wir mit dem heutigen Vortragenden, dem Thilo Bode, einen ganz prominenten Vertreter, der eben andere Denkweisen auch aufzeigt unter uns. Der Dr. Thilo Bode hat ein Studium der Soziologie und Volkswirtschaft in München und Regensburg gemacht, war dann mehrere Jahre in Forschungstätigkeiten in Entwicklungsländern unterwegs, hätte ich bald gesagt, in so Infrastrukturprojekten, größeren. Hat dann, und das war für mich interessant, auch Managementerfahrung als Geschäftsführer in einem Industriebetrieb sich erworben und war dann, wie wir alle wissen, 2x6 Jahre Geschäftsführer von Greenpeace, nämlich die ersten 6 Jahre in Deutschland und die zweiten 6 Jahre für Greenpeace International, ich glaube in Amsterdam. Und da sind schon einige spektakuläre Kampagnen unter seinen Fittichen gelaufen. Man denke nur an die Ölplattform Brent Spar in der Nordsee. Er hat dann 2002, ausgehend von dem BSE-Skandal, einen ganz wichtigen und ich denke auch mutigen Schritt gemacht. Er hat die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch gegründet und setzt sich seither sehr stark für Verbraucherschutz im Lebensmittelbereich ein. Wenn man sich seine Vita anschaut, was hat denn der Mann veröffentlicht, was hat er für Auftritte gehabt, da kommt man eigentlich nur in Staunen. Er hat vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York eine Rede gehalten, wie er mir vorher erzählt hat. 7 Minuten hat man ihnen, den Rednern dort Zeit gegeben. War Distinguished Speaker of the Year beim Times Magazine, also etwas, was in einer Vita schon sehr, sehr prominent herauskommt. Und er hat viele, viele Veröffentlichungen und Vorträge gehalten. Ganz bekannt ist er meiner Meinung nach geworden mit seinem Buch Abgespeist, wie wir beim Essen betrogen werden und was wir dagegen tun können. Das ist ein richtiger, allerdings dicker Bestseller, der nicht so ganz einfach zum Lesen ist, aber das ist ein richtiger Bestseller geworden. Und ich freue mich auf den heutigen Vortrag Globale Erwärmung und Nahrungsmittelknappheit, Wege aus der Krise und bin schon ganz gespannt, was Sie heute uns erzählen werden. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Feuerstein. Meine Damen und Herren, schönen Abend. Ich freue mich, dass ich zu Ihnen sprechen kann. Entschuldigen Sie meine Stimme, aber ich muss ja keine Arien singen. Aber gestern Abend hat mich also noch eine schwere Erkältung getroffen. Aber wir werden das überstehen. Und ich möchte ja über dieses Thema sprechen, globale Erwärmung, Nahrungsmittelknappheit, Wege aus der Krise. Gibt es überhaupt Wege aus der Krise? Großes Fragezeichen. Die zwei Themen interessieren mich natürlich. Herr Feuerstein hat das in meiner Vita kurz geschildert. Ich war 12 Jahre in der Entwicklungspolitik tätig und dann 12 Jahre im Umweltschutz. Und die beiden Sachen haben mich nie losgelassen. Und Nahrungsmittelknappheit, Nahrungsmittelversorgung ist ein ganz globales Thema. Die globale Erwärmung auch. Und ich könnte Ihnen natürlich jetzt einiges erzählen über wissenschaftliche Hintergründe, Ursachen und so weiter. Mich treibt aber ein anderes Thema rum. Mich treibt die Frage um, warum passiert nichts? Warum lösen wir die Probleme nicht? Ich glaube, wir haben auch gar kein Erkenntnisproblem hier, denn das haben wir ja hoch und runter gebetet, welche Ursachen es sind. Natürlich gehe ich ganz kurz darauf ein. Ich glaube, wir haben ein Umsetzungsproblem. Ein Umsetzungsproblem, das dazu führt, dass die Menschheit schlechter dasteht, als sie dastehen müsste. Und damit möchte ich mich befassen und mit den Gründen, warum wir dieses Umsetzungsproblem haben. Und um das auflösen zu können, diese Komplexität, möchte ich auf 5 Punkte eingehen. Einmal möchte ich kurz erläutern, dass diese Probleme ja gar nicht neu sind. Also wir haben es hier nicht mit akuten Entwicklungen zu tun, obwohl es so scheint. Dann muss man auch mal kurz darüber sprechen, dass diese Probleme sich wechselseitig verstärken. Das heißt, wenn wir nicht beide lösen, dann werden beide nur schlimmer. Dann drittens, es gibt eigentlich keinen Mangel an Lösungen. Es gibt sowohl technologische Lösungen, gute und schlechte, und es gibt politische Lösungen. Wie gesagt, die Frage ist, warum werden sie nicht umgesetzt? Und es scheint mir zu sein, dass die Kosten der Lösungen auch tragbar sind. Natürlich ist sowas nie umsonst zu haben, aber ich glaube, bei diesen beiden Herausforderungen wird, wenn man die Lösungen macht, am Schluss mehr Gewinner geben als Verlierer. Das heißt, die Menschheit wird insgesamt besser dastehen. Und dann am Schluss will ich auf die Faktoren eingehen, die dagegen stehen, dass die Lösungen, die ja so offensichtlich auf der Hand liegen, zumindest scheinbar auf der Hand liegen, umgesetzt werden. Ich fange mal an mit Nahrungsmittelknappheit oder Hunger. Im Sommer, diesen Sommer, als plötzlich die Nahrungsmittelpreise explodiert sind, musste ich ins deutsche Frühstücksfernsehen und dann hat mich die Reporterin gefragt und in der Frage kam hervor, dass sie der Meinung war, das ist ein ganz plötzliches Problem, diese gestiegenen Nahrungsmittelpreise und die Effekte, nämlich Hunger. Dabei haben wir das ja seit mehreren Jahrzehnten, hungern etwa 850 Millionen Menschen auf der Welt. Das heißt, die müssen von weniger als einem Dollar pro Tag leben. Eine Riesenschande bei uns, wenn man sich überlegt, dass mindestens 500 Millionen Menschen an Übergewicht leiden und wir in einer Welt leben, die ja sehr reich ist. Das ist wirklich eine globale Schande. Aber im Sommer sind eben nochmal 70 Millionen dazugekommen. Das hat sozusagen nochmal was draufgesetzt und das war dann die Bevölkerung in den Städten, die von diesen Preissteigerungen getroffen worden sind. Und deswegen kam es auch zu Unruhen, denn viele Entwicklungsländer, Regierungen stützen ja ihre politische Macht auf die Bevölkerung in den Städten und nicht auf die Bevölkerung auf dem Land. Im Gegenteil, die Landbevölkerung wird meistens ziemlich ausgenommen. Also das ist kein neues Problem, dass Leute hungern, dass sie nicht genug Nahrungsmittel haben, um sich zu ernähren, ausgewogen und ausreichend. Aber wichtig ist, es ist ein Kaufkraftproblem, es ist ein Armutsproblem. Es ist nicht so, dass es nicht genug Nahrungsmittel gäbe oder gibt. Oder es ist nicht so, dass es nicht genug Nahrungsmittel produziert werden könnten. Aber es ist die Ursache liegt in mangelnder Kaufkraft und in Armut. Das ist ein Grund, der dazu führt, dass Leute zu wenig zum Essen haben und zu wenig ausreichend und ausgewogenes Essen. Das Zweite, und das steckt dahinter in den Entwicklungsländern, ein Grund für diese Armut und Unterentwicklung ist in allen meisten, insbesondere afrikanischen Ländern, aber auch südasiatischen Ländern, dass die Landwirtschaft nicht richtig entwickelt worden ist. Eine landwirtschaftliche Entwicklung, eine gute, ist die Basis jeder ökonomischen Entwicklung. Und in den afrikanischen Entwicklungsländern ist die Landwirtschaft sträflich vernachlässigt worden. Das hat aber wiederum nicht nur interne Gründe, sondern hat auch externe Gründe, dass die Landwirtschaft nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. China hat ja das ganz anders gemacht, ist ja mit allen Verwerfungen und komplizierten Fragen ein sehr erfolgreiches Entwicklungsmodell. Es wurde vom Land aus entwickelt. Ich weiß noch, ich war 1982, habe ich im Kohleministerium in Peking gearbeitet. Sie werden es kaum glauben. Das war das erste Entwicklungsprojekt der Weltbank damals. Zwei Kohlebergwerke mussten wir planen. Übrigens, als wir den Report geschrieben haben, kam kein einziges Mal das Wort Umweltschutz vor oder Klima. Also man könnte auch sagen, 20 Jahre ist das her oder 25 Jahre ist ja noch gar nicht so lang her. Und eines Tages kamen dann das war damals wirklich so, dass es noch keine Ausländer da gab, weil alle Ausländer waren nur Experten, die waren alle in ein Hotel reingepfercht. Hotel Friendship hieß es. Und dann hatten wir uns eines Morgens gesagt, wir würden eine besondere Sehenswürdigkeit anschauen können. Und dann wurden wir auf den ersten freien landwirtschaftlichen Markt in Peking geführt, das heißt, wo die Bauern das erste Mal eigene Produkte verkaufen konnten. Ja, und das war natürlich das Erfolgsrezept und das Erfolgsrezept der chinesischen Entwicklung, dass die Bauern, heute geht es denen nicht mehr so gut, aber damals ging es da los und die hatten dann höhere Preise und haben dann angefangen zu produzieren. Ja, dass die Bauern in der dritten Welt nicht richtig produzieren können, hängt aber auch mit uns zusammen, nämlich mit dem Agrarprotektionismus der Industrieländer. Und das ist eine verwerfliche und die Vereinten Nationen sagen ein perverses System. Wir subventionieren unsere Agrarsysteme mit etwa 300 Milliarden Dollar im Jahr, also schon fast eine Milliarde Dollar täglich subventionieren wir unser Agrarsystem. Wenn Sie heute in Senegal fahren, kaufen Sie Gemüse oder Hähnchenschenkel aus der EU billiger als von lokalen Anbietern. Und von den ganz perversen Auswirkungen oder der Exportsubventionen, die ja nach wie vor in der EU gemacht werden, abgesehen. Ja, für jede Tafel Schokolade, die Nestle aus den EU-Ländern exportiert, kriegen sie eine Differenz zum Zuckerweltmarktpreis ersetzt aus Steuergeldern. Früher war es bei der Milch so. Das ist unglaublich. Jede Kuh wird in Europa mit durchschnittlich 2 Dollar am Tag subventioniert. Da kann sich natürlich eine Landwirtschaft nicht entwickeln. Das ist ein ganz brutales System, das auch keinen Sinn macht für uns Verbraucher. Und in der EU, das wissen Sie, 50 Milliarden Euro gehen nur für die Subventionen der Landwirtschaft drauf. Das ist die Hälfte des gesamten EU-Budgets. Ich meine, dass da Europa nicht besonders populär sein kann, braucht man sich nicht wundern. Also das ist so zum Hunger. Es ist eigentlich, komme nachher darauf zu sprechen, liegt es auf der Hand, was gemacht werden muss. Es ist aber noch die Frage, die möchte ich mit Ihnen schon kurz berühren. Gibt es überhaupt genug zum Essen, wenn wir 9 Milliarden Menschen sind? Das ist eine interessante Frage. Denn wir sind jetzt ungefähr etwas über 6 Milliarden Menschen. Wir werden nach den Berechnungen und Prognosen, die sind jetzt schon ziemlich sicher, etwas über 9 Milliarden werden. Und dann wird es wieder runtergehen. Aber das ist immerhin ein Drittel mehr. Und die landwirtschaftliche Fläche ist ja begrenzt in der Welt. Und da fragt man sich, haben alle genug zum Essen? Und da kann man sagen, ja, auf jeden Fall. Kalorienmäßig ist das überhaupt kein Problem. Aber wir können nicht alle Fleisch essen. Also wenn wir den Fleischkonsum, den wir heute in der industrialisierten Welt aufrechterhalten, dann ist einfach nicht genug Fläche da. In Deutschland werden 60% der Landwirtschaftsfläche nur für Futtermittel belegt. Also wenn Sie durch den Zug da durch die Landschaft fahren, sehen die vielen Maisfelder. Das geht nicht direkt auf Ihren Teller, das geht alles in die Mägen von Tieren. Und weltweit wird ungefähr die Hälfte der Getreideproduktion eben als Futtermittel verwendet. Das heißt, man muss, wenn alle Menschen auf der Welt ausgewogen und ausreichend zum Essen haben wollen und wenn wir gleichzeitig nicht die Bioreservate, also die letzten Wälder auch noch umhacken wollen, wir brauchen ja Naturschutz, auch zum eigenen Überlegen, dann müssen wir weniger Fleisch essen. Das bedeutet, dass Fleisch sehr viel teurer werden muss und auch sozialpolitisch was gemacht muss. Ich meine, die Chinesen, Inder fangen ja gerade an, die fangen an, Geflügel zu essen, dann Schweinefleisch und dann Rindfleisch. Und genau in der Reihenfolge ist auch der Flächenbedarf. Ist ja auch ein ganz großes Klimaproblem, da komme ich noch drauf zu sprechen. Aber wir haben auch noch viele Reserven, überhaupt viele Reserven haben. In Europa werden ungefähr ein Drittel der Schlachttiere werden weggeschmissen. Und viele Teile werden eben nach Afrika exportiert, weil sie hier keiner isst. Und man isst eben nur noch das Filet und nicht mehr die Schenkel. Und das hat auch was mit Preisen zu tun. Ja? Früher wurde auf dem traditionellen Wirtschaft oder Bauernhof wurde praktisch alles verwertet. Heute wird ein Drittel weggeschmissen. Es gibt ja immense Schlachtabfälle. 14 Millionen Tonnen Schlachtabfälle werden in Europa jedes Jahr hin und her transportiert. Das kennen Sie vielleicht von diesen Gammelfleischskandalen. Und der größte Fleischkonzern Europa, der Konzern Vion in Belgien, verdient am Handel mit Abfällen besser als am Handel mit Frischfleisch. Man kann das alles lösen, aber es wird natürlich nur gespart und sorgsam mit Fleisch umgegangen werden, wenn es auch seinen Preis hat. Und die Fleischproduktion reflektiert natürlich bei Weitem nicht die Kosten, die es verursacht, umweltpolitisch zum Beispiel. Wir haben jetzt Ende August eine Studie veröffentlicht, die heißt Klimaretter Bio. Da haben wir vor Deutschland wieder nachgewiesen, dass die Landwirtschaft in etwa so viel Treibhausgase emittiert wie der Straßenverkehr, also 133 Millionen Tonnen. Das ist eine ganze Menge. Jetzt komme ich zum Klima. Das Klima ist ja eigentlich auch kein neues Problem. Also als ich 1990 zu Greenpeace kam, hat damals Greenpeace International in Japan einen Bericht vorgestellt, der hieß Global Warming. Die globale Erwärmung kam ja von der Wissenschaft sozusagen ins öffentliche Bewusstsein getrieben, während andere Probleme wiederum mehr von Aktivisten oder NGOs aufgegriffen worden sind. Das hat damals überhaupt keinen interessiert. Ja. Aber dann Mitte der 90er Jahre wurde natürlich schon richtig hart über Klimafragen gesprochen und 1997, und ich war selber auf einigen Klimakonferenzen, was immer einerseits ein fantastisches Erlebnis war, andererseits auch ein frustrierendes. Man muss ja immer im Konsens entschieden werden. Geht ja gar nicht anders. 1997 wurde dann das Kyoto-Protokoll unterzeichnet, das ja besagt, dass die Industrieländer bezogen auf 1990 ihre Treibhausgase um 8% reduzieren sollen. 5% wurde 1997 unterschrieben, vor 11 Jahren, aber die Emissionen steigen an. Ja, es ist erst vor 2 Jahren in Kraft getreten und die Emissionen steigen an. Es gibt keine Sanktionen und ich sehe auch momentan überhaupt nicht, dass sie etwa sinken. 2007 erst kam das Thema richtig ins öffentliche Bewusstsein. Sie erinnern sich vielleicht, im Frühjahr hat der Nicholas Stern, der ehemalige Chefvolkswirt der Weltbank, zusammen mit Tony Blair den Bericht veröffentlicht und hat sehr spektakulär nachgewiesen, dass wenn man nichts tut, dass das viel teurer wird, als wenn man was tut. Und für uns war das, oder für mich war das ein richtiges einschneidendes Erlebnis, weil wir sind ja seit Jahrzehnten quasi rumgelaufen, haben den Leuten was von globalen Erwärmung erzählt und plötzlich stand es in der Bildzeitung. Also über Nacht ist es sozusagen zum öffentlichen Thema geworden. Interessant, hat natürlich was zu tun gehabt mit dem Wetter, ja, also Katrina und andere Ereignisse, auch das Wetter hat sozusagen die Debatte beeinflusst. Aber so ist es halt. Und also mit Klimaerwärmung will ich Ihnen nicht viel erzählen. Wir müssen wirklich was machen. Und wenn schon nicht wegen uns, dann wegen der anderen. Weil wir sind nach wie vor die Hauptemittenten und die globale Erwärmung wird die Ärmsten treffen. Ich meine, viele Pazifik-Isländer, nicht erst die Malediven, sondern andere haben bereits politisches Asyl in Australien beantragt, weil ihre Inseln im Meer versinken werden. Aber wir sind es mit unseren BMWs. Wir machen das. Ist schon heftig. Und wir müssen unsere Reduktion um 60-80% reduzieren. Wir, die Industrieländer. Und da sagen die anderen, was ist jetzt mit den Chinesen? Die Chinesen haben das Pech, dass sie so viele sind. Ein richtiges Pech. Denn pro Person emittieren sie viel weniger als wir. Also etwa ein Viertel von den Amerikanern, 4 bis 5 Tonnen. Und wir emittieren 10 Tonnen, 8 Tonnen, Deutschland 10 Tonnen in Europa und die Amerikaner 20 Tonnen. Der Chinese emittiert eben nur 4 bis 5 Tonnen. Und wenn wir sowas wie eine globale Klimagerechtigkeit haben, das ist ja das Prinzip der Klimaverhandlungen, müsste eigentlich jeder das Recht haben, mit gleich viel Abfall die Atmosphäre zu belasten. Denn CO2, Kohlendioxid, Treibhausgase sind ja nichts anderes als Abfall, die wir in der Atmosphäre ablagern. Deswegen ist auch das Kyoto-Protokoll, das liest man immer anders in den Zeitungen, steht, das haben die Chinesen nicht unterschrieben. Die mussten es gar nicht schreiben. Die waren zwar Teil der Vereinbarung als die sogenannten Annex One Countries, aber sie waren nicht Vertragspartner. Und jetzt spielen Industrieländer ein ganz schmutziges Spiel. Nach dem G8-Treffen in Japan, jetzt im Frühsommer, haben sich die G16 getroffen. Das ist eine Klimagruppe, die der George W. Bush etabliert hat. Und da sollten sich die Schwellenländer auch verpflichten zu konkreten Reduktionszielen, was die Industrieländer gemacht haben. Sie haben sich weder auf ein Basisziel festgelegt, noch auf eine konkrete Reduktionszahl. Und haben die Schwellenländer gesagt, da machen wir nicht mit, Leute. Ja? Nach wie vor emittiert ihr den Löwenanteil. Und es wurde dann der Presse so herausgestellt, dass die aufstrebenden Wirtschaftsländer, die Schwellenländer, sich nicht daran beteiligen wollen. Also ich komme darauf zu sprechen, es ist auch wir sind halt in vieler Hinsicht auch Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Und ich bin ja sonst eher ich bin ja nicht so für Bewusstsein. Ich glaub nicht so sehr, dass man Bewusstsein irgendwie ändern kann, dass man es den Leuten erzählt. Aber ich glaube, hier ist schon wichtig. Bei uns ist in der breiten Öffentlichkeit nicht bewusst, dass wir nach wie vor an diesen Problemen wie Hunger und Klima maßgeblich beteiligt sind und prächtig damit leben. Die Probleme Hunger und Klima, die verstärken sich gegenseitig. Das ist offensichtlich. Die Klimaerwärmung wird die Ärmsten mehr treffen als uns. Wir werden uns Staudämme leisten können. Wir sind versichert gegen Sturmschäden. Die Versicherungspolicen werden steigen. Man weiß es natürlich nicht, wie es sich entwickelt. Die Prognosen werden immer präziser. Es gibt ja auch einige Länder, die vielleicht sogar Gewinner sind. Aber wir werden auch Schäden haben, ja, gewaltige Schäden. Und wenn wir nichts machen, sind die teurer als die Kosten. Aber wir können damit schon umgehen. Die Holländer müssen halt richtig Deiche bauen. Die müssen richtig die Nordseeinseln, neulich war ich einen Vortrag gehalten auf den Ost- und Westfriesischen Inseln, das sind Szenarios, wo die Inseln dann aussehen wie so ein Fort mit solchen Mauern. Also Urlaub möchte man da nicht mehr verbringen. Da gibt es eine Fraktion, die sagt, lassen wir doch die Inseln ein bisschen absaufen, haben nur noch die Hälfte, aber dafür schön. Aber das sind ganz konkrete Überlegungen, die heute an der Nordsee angestellt werden. Das ist nicht irgendwie Fantasy anymore. Das Klima beeinflusst natürlich die Nahrungsmittel auch durch die klimatischen Änderungen. Die Nahrungsmittel beeinflussen das Klima. Das ist übrigens ein politischer Skandal, dass die Landwirtschaft nicht Teil der Klimapolitik ist. Also nicht Teil der europäischen Klimapolitik. Dabei, wie gesagt, emittieren die so viel wie der Straßenverkehr. Der Bauernverband hat es wirklich geschafft. Ich rede jetzt von Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. In Europa ist es auf jeden Fall nicht so. Die Landwirtschaft ist außen vor, was ein Unding ist. Denn allein durch die Mineraldüngerproduktion etc. von der intensiven Rinderzucht gar nicht abgesehen, emittieren die sehr viel Treibhausgase, wo ich auch eins sagen muss, eine Ökokuh emittiert auch Methan. Ja, auch eine Ökokuh ist sozusagen ein Klimakiller. Das habe ich neulich gesagt in Deutschland. Da habe ich richtig Ärger bekommen mit der biologischen Landwirtschaft. Ja, und die Armut fördert auch die klimatische Erwärmung, wenn nämlich die Armen kein Geld haben in Entwicklungsländern, die Wälder abholzen, wie ich selber im Amazonien gesehen habe, aus purer Existenzangst, nicht aus bösem Willen, aus Existenznot, Entschuldigung, dann fördert das auch die klimatische Erwärmung. Der wichtigste Zusammenhang zwischen Klima und Ernährung ist allerdings der sogenannte Biosprit, der nichts mit Bio zu tun hat, also die Produktion von Treibstoffen, Ethanol aus Mais oder Diesel aus Raps oder Ethanol aus Zuckerrohr. Das hat dazu geführt, und die Weltbankstudie wurde ja erst nach dem G8-Treffen veröffentlicht, weil es die Amerikaner nicht wollten, dass die Preissteigerungen im Sommer über 70% sind zurückzuführen auf den Einsatz von Nahrungsmitteln, das heißt von Raps und Mais für die Diesel- und Ethanolproduktion. Ein Drittel der Maisernte der Amerikaner letztes Jahr wurde eingesetzt für Biosprit, hochsubventioniert. Man muss sich mal vorstellen. Das heißt also, wir tun das alles in den Tank, und das hat sich durchgeschlagen auf die dritte Welt. Woanders haben die Leute nichts zum Essen. Das muss man sich auch, finde ich, richtig vor Augen führen, was das aus ethischer Sicht bedeutet. Ja? Wir fahren mit dem Auto auf der Autobahn und die anderen haben nichts zum Essen, um es mal ganz brutal zu sagen. Dabei bringt es ja klimapolitisch gar nichts. Also alle Ökobilanzen sagen aus, dass durch die Produktion von Raps oder Korn so viel Pestizide, Dünger etc. eingesetzt werden, dass der Vorenergieverbrauch in der Vorproduktion so hoch ist, dass die Einsparungskosten an Treibhausgasen wiederum so hoch sind, dass das klimapolitisch eigentlich Unsinn ist. Viel einfacher wäre es natürlich, die Autos etwas sparsamer zu machen. Da komme ich nachher drauf zu sprechen. Jetzt ist die Frage, Klima, Essen, Nahrungsmittel, wir heizen die Erde auf, Nahrungsmittelknappheit, wir halten die Entwicklungsländer in Gefangenschaft, wir lassen denen ihre Produkte nicht rein, schmeißen aber unsere Produkte subventioniert auf den Markt, verfeuern das Essen in unseren Tanks, keine gute Ausgangsposition. Was gibt es jetzt für Lösungen? Die Lösungen sind ja gar nicht so schwer. Also wenn ich mal mit dem Hunger anfange, man könnte sagen, wir hören auf mit dem Agrarprotektionismus. Was übrigens nicht heißt, dass die kleinen Bergbauern in Süddeutschland, im Schwarzwald oder in der Schweiz jetzt alle pleite gehen müssen. Wir haben ja das unselige System, dass wir subventionieren durch die Produktion oder durch Produktionsbeschränkungen, durch solche hirnrissigen Sachen wie die Milchquote. Das ist ja, macht ja nicht Sinn, die Produktion zu subventionieren. Wenn man subventioniert, muss man Einkommen subventionieren. Man muss es an bestimmte Leistungen binden. Ja, die Kulturlandschaft, weil damit werden wir natürlich immer konfrontiert, wollen wir ja erhalten. Dafür brauche ich auch nicht 50 Milliarden Euro im Jahr verpulvern. Große Betriebe in Brandenburg, in Norddeutschland sind wettbewerbsfähig mit dem Weltmarkt. Die brauchen die Subventionen nicht. Und wenn sie nicht mithalten können, müssen sie halt verschwinden. Das sind wir der dritten Welt schuldig. Es kann nicht sein, dass wir alles produzieren, unsere BLWs und auch noch den Reis. Und die überhaupt nichts mehr zum Exportieren haben. Also da, und natürlich hätte das Ende des Agrarprotektionismus auch Vorteile für die Konsumenten, das ist ganz klar. In der Debatte, und ich mache hier immer so ein, zwei, drei Exkurse, ist die Frage, bei Hunger und Nahrungsmittel kommt sofort das Thema Gentechnologie. Kommt ja sofort, dass es die Lösung ist. Wie überhaupt in der ganzen Diskussion technologische Lösungen immer für politische Probleme angeboten werden. Das macht aber keinen Sinn. Denn technologische Lösungen sind manchmal gut, aber oft machen sie eben einen Unweg. Ich weiß nicht, ob Ihnen die Vitamin-A-Reis-Geschichte noch in Erinnerung ist. Vor 10 Jahren als die Gentechnologie hier auf den Markt gedrängt ist, hatten die Legitimationsprobleme und gesagt, in Entwicklungsländern gibt es Vitamin-A-Mangel von Kindern, sterben jedes Jahr 1 Million Kinder, machen wir doch Reis mit Vitamin A drin. Also eine der ganz wenigen Sorten, wo der Nährwertgehalt angehoben wurde. Ja, denn Vitamin-A-Reis existiert immer noch nicht. Der Vitamin-A-Mangel ist auch nicht ein Problem des fehlenden Reises. Reis, das ist nämlich ein Armutsproblem. Wenn die Leute genug Geld haben, können sie sich ausgewogen ernähren und entsprechendes anderes Gemüse kaufen. Also die Gentechnologie ist nicht nötig und auch nicht hilfreich, um die Hungerprobleme zu lösen. Wir haben ja nur 2 Sorten von Gen. Die jetzige Gentechnologie ist sowieso eine ziemlich dumme Technologie, die besteht nur aus 2 Varianten, einmal Insektenresistenz und einmal Herbizidresistenz. Und das ist für große Wirtschaftsbetriebe lukrativ, weil einfach das Unkrautmanagement und das Insektenbekämpfungsmanagement billiger wird. Und das ist natürlich interessant zur Rationalisierung, auch interessant für die Lebensmittelindustrie, weil das dann alles schön einheitlich ist. Aber das löst nicht die Hungerprobleme, wird Ihnen auch kein intelligenter Vertreter der Saatgutindustrie behaupten. Also und die Erträge in den Entwicklungsländern, 20, 30 Tonnen Mais pro Hektar, Europa 100, 120, 140 Tonnen, da ist ein Produktivitätsspielraum, das wir mit gegenwärtigen Technologien lösen können. Schwieriger ist es natürlich, die nationalen Regierungen zu beeinflussen, dass sie eine Politik für die Menschen machen. Das wäre ja eine Aufgabe einer anderen Außenpolitik, die ja auch oft sehr opportunistisch ist. Aber wenn wir was bei den Agrarsubventionen machen und nicht mehr die Bauern dort vom Markt verdrängen, indem wir unsere Hühnchenschenkel, die wir nicht mehr essen, dorthin exportieren zu Spottpreisen, dann wäre das schon viel gewonnen. Jetzt komme ich zum Klima. Auch hier machen wir eigentlich eine Politik, die an den eigentlichen Lösungen, die offensichtlich auf der Hand liegen, vorbeigehen. Und da setze ich mich auch richtig in Fettnäpfchen, und wenn ich bei uns mit Grünen oder mit Ökologen diskutiere. Denn wir haben ja in Europa und zumindest in Deutschland darauf gesetzt, dass wir Solarkollektoren brauchen, Windräder und vielleicht auch noch Atomreaktoren. Aber es hilft nicht. Weil alle diese Technologien können vielleicht gerade zusätzlichen Strombedarf abdecken. Die Windenergie, die mit extrem vielen Milliarden Euro in Deutschland gefördert wird, ist gerade mal in der Lage, zusätzlichen Strombedarf abzudecken. Wir müssen aber den Strombedarf senken. Und was wir nicht machen, wir machen nicht das Einfachste, wir machen keine wirkliche Effizienzpolitik. Weder in Deutschland noch in Europa. Und die Effizienzspielräume sind groß. Gerade eine Untersuchung hier dabei vom Verband der Elektrotechnik in Deutschland. Im Stromsektor allein können wir ohne weiteres 40% des gesamten Stromverbrauchs senken, wenn wir die Elektromotoren der Industrie effizienter machen. Die Hälfte des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland geht zurück auf Elektromotoren in der Industrie. Wenn wir die Haushaltsgeräte mit Standby-Schaltungen durch Power-Saver abschalten würden, können wir 2 Atomkraftwerke abschalten. Kraft-Wärme-Kopplung. Wir haben im Strombereich ein unglaubliches Effizienzpotenzial, was nicht genutzt wird, aus verschiedenen Gründen. Die Energiewirtschaft will keine Kraft-Wärme-Kopplung, natürlich will auch die Industrie, dass man ihnen nicht reinredet, denn der Durchschnittsindustriebetrieb mit 1,5 Kostenanteil für Stromkosten, nicht sehr, bis auf die stromintensiven Betriebe, nicht sehr interessant. Und auch der einzelne Haushalt weiß oft seine Stromrechnung nicht. Das sind viele, viele kleine Rechnungen, aber ein Riesenproblem, denn die Stromproduktion ist der Hauptemittent von Treibhausgasen. Aber wir gehen nicht auf das Abschalten von Kraftwerken, sondern versuchen alles durch regenerative Energien zu lösen. Was natürlich, wir brauchen auch die regenerativen Energien, aber die werden erst wirtschaftlich, wenn wir wirklich den Strom effizient gebrauchen. Und was dem einen seine Atomkraftwerke sind, sind dem anderen seine Sonnenkraftwerke. Sage ich mal ganz provokativ. Effizienzreserven überall. Auto noch ein schönes Beispiel. Der Basis Golf, ich meine, der Autoverkehr ist natürlich ein erheblicher Emittent, aber ist auch deshalb so wichtig für die Klimapolitik, weil psychologisch gesehen merken Sie es da am ersten. Wenn das Benzin teuer ist, und dann ärgern Sie sich, und wenn Sie losfahren, dann pusten Sie es direkt raus. Also sozusagen eine unmittelbare Beziehung zwischen Ihnen und dem Klima beim Auto. Gleichzeitig ist das Auto natürlich ein wesentliches Kulturgut, sage ich mal, bei uns zur Fortbewegung. Das Basismodell Golf vor 30, 40 Jahren hat 800 Kilogramm gewogen und hat verbraucht etwas mehr als 9 Liter. Der neue Golf, also das neueste Modell, wiegt 1,2 Tonnen und verbraucht nur knapp über 7 Liter. Eine riesen technologische Leistung. Aber da viel mehr Golfs rumfahren und da viel mehr Kilometer gefahren werden, steigen die Emissionen trotzdem. Jetzt hat ein Kollege vom Umweltbundesamt hat Folgendes gemacht. Er hat gesagt, was wäre denn aus dem Golf gewesen, wenn wir ihn nicht schwerer gemacht hätten, wenn man nur die Sicherheitstechnik weiterentwickelt hätte, also Airbag und so weiter. Dann würde das Auto heute 3 Liter verbrauchen. Was wir also gemacht haben auf der Straße, wir haben aufgerüstet, wir haben richtig aufgerüstet, PS-mäßig, gewichtsmäßig, was da heute für Maschinen rumfallen, sind total blöde Technologie für unsere Zeit. Diese Riesen, der neue 7er BMW mit über 2 Tonnen verbraucht nur über 7 Liter. Da kann man wirklich nicht sagen, dass die deutsche Autoindustrie technologisch verschlafen hat. Überhaupt nicht. Die haben bloß Technologie falsch eingesetzt. Die haben alle Treibstoffersparnisse reingesetzt in mehr Gewicht und in mehr Power, was sie überhaupt nicht ausnutzen können. Und dieser DIN-Verbrauch von 7 Liter ist natürlich eine Illusion. Wenn Sie da richtig draufdrücken von 0 auf 180, dann ist da nichts mehr mit 7 Liter. Dann fängt der wirklich an zu fressen. Also da gibt es eben richtige Effizienzreserven, die überhaupt nicht ausgenutzt werden. Jetzt komme ich noch einen ganz kleinen Exkurs zur Atomtechnologie, weil das soll ja auch das Klima retten. Da hat die Internationale Energieagentur gerade ein schönes Beispiel gemacht. Wir haben ja 439 Atomkraftwerke auf der Welt im Betrieb. 32 sind in der Planung und im Bau, teilweise schon seit 10, 12 Jahren. Und 60 werden demnächst abgeschaltet, in den nächsten 10 Jahren, ohne die Deutschen. Das heißt, die Zahl der Atomkraftwerke wird sinken. Ist überhaupt die paar Atomkraftwerke, die da in China und in Indien hochgezogen werden, schlagen überhaupt nicht ins Gewicht. Und wenn Sie nur 6% der Treibhausgasersparnisse sparen wollen durch Atomkraftwerke, hat die Internationale Atomenergieagentur ausgerechnet, dann müssen Sie bis 2050 1500 neue AKWs bauen. Alle 12 Tage ein neues. Völlig verrückt, weil es natürlich auch finanziell überhaupt nicht zu machen ist. Brauchen wir uns gar nicht über Endlagerung, über Strahlen oder sonstige Risiken unterhalten. Das ist einfach keine Lösung. Sie führt einfach dazu, dass man andere kreative Ansätze im Energieverbrauch außer Acht lässt. Zum Beispiel etwa über Gleichstrom solarthermische Anlagen in Sizilien, Südspanien, Marokko zu bauen und über Gleichstromleitungen hier nach Nordeuropa zu fahren. Ich meine, überhaupt, wir sind nach wie vor in Europa so kleinteilig, ja, was die Energiepolitik anbelangt. Da gäbe es wirklich interessante Möglichkeiten. Also nochmal, es sind Lösungen da, Auto, Stromverbrauch, Hunger. Und umso drängender stellt sich doch die Frage, warum wird es nicht umgesetzt? Und die Kosten sind ja auch tragbar. Die OECD sagt 0,1 bis 0,2% weniger Wachstum. Das sagt natürlich überhaupt nichts. Darunter kann sich niemand was vorstellen. Man kann sich nur was vorstellen, wenn man eine neue Heizungspumpe kauft und für die mehr Geld ausgibt, weil sie effizienter ist. Aber wenn man es im Rahmen des Investitionszyklus macht, wo dann neue Güter ersetzt werden müssen und die dann durch effizientere, dann kann man schon was machen. Und was ich Ihnen vorhin sagte über die Effizienzspielräume in der Industrie, da muss man also per Ordnungsrecht auch vorgehen. Das ist nicht sehr populär, aber man kann es machen und man spart ja dann bei hohen Energiekosten auch wieder. Also aus meiner Sicht, um das hier zusammenzufassen, ist sowohl das Hungerproblem als auch das Klimaproblem machbar zu vertretbaren Kosten. Und warum passiert nichts? Die Frage möchte ich, die treibt mich um. Ich hatte es Ihnen schon gesagt, es macht einen ganz verrückt. Es ist wirklich nicht schwer. Und ich glaube, der erste Grund liegt darum, ich glaube, dass es am politischen System insgesamt liegt und an politischen Strukturen. Ich glaube nicht so sehr, dass wir jetzt sagen, der Einzelne soll doch bitte etwas weniger lang heiß duschen und das Licht ausmachen und ein bisschen mehr Benzin sparen. Das wird ja auch gern gesagt. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Ich bin da sehr der Meinung, dass jedes Individuum, sowohl Unternehmen als auch Individuen, als auch andere Player im Markt auf ökonomische Anreize reagieren. Und das ist auch ganz gut. Und wir haben eben die ökonomischen Anreize, um das Verhalten zu ändern. Das heißt, wenn was teuer ist, wird weniger gekauft, wenn billig ist, wird mehr gekauft. Aber zu den Bedrohungen. Ich glaube eben, dass das Klima und die Hungerkrise eben keine unmittelbare Bedrohung für uns ist, anders als die Finanzkrise. Da hat die Welt ja sehr schnell gehandelt. Keiner blickt durch. Ja. Hat es jetzt reicht es oder nicht? Muss ich mal vorstellen. Keiner blickt durch. Ich auch nicht. Ist schon heftig. Gell? Und dann hält die Deutsche Bank immer so Seminare über Corporate Social Responsibility. Also, es geht ja nicht. Auf jeden Fall, wenn die Klimakrise kommt, dann saufen halt die anderen ab im Pazifik, ja, und dann verhungern ein paar. Und bei der Hungerkrise stört uns nicht, dass die Milliarden Menschen hungern. Hat uns bisher überhaupt noch nicht gestört. Also die Bedrohung ist relativ harmlos, aus heutiger Sicht. Kann sich natürlich auch alles ändern. Und dann ist es ja auch, schauen Sie mal, die Biospritnummer, ja. Wie einfach, da haben sich natürlich zwei zusammengetan, die echt eine richtige Powergruppe sind. Landwirtschaft und Autoindustrie. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn die beiden sich zusammentun, dann sieht der Verbraucher echt schlecht aus. Die haben dann also Biosprit durchgebrückt, absolut hirnverbrannt und da wird Hunger produziert durch füllende Autotanks. Also das zeigt, wie wenig Spielraum ist, sogar unsinnige Politik zu verhindern, gar nicht zu reden, davon sinnvolle Politik zu machen. Ich glaube, was auch noch ein Punkt ist, ich hatte es vorhin gesagt, ich glaube, es fehlt wirklich das Bewusstsein, das ist sozusagen das einzige mehr anthroposophische Argument, was ich reinbringe. Ich glaube, es fehlt wirklich das Bewusstsein, dass wir in den Industrieländern Teil des Problems sind, mehr vielleicht als Teil der Lösung. Also, dass wir wirklich durch unseren Energieverbrauch und durch unsere Landwirtschaftspolitik schon die anderen Länder arg runterbügeln. Mit aller Relativierung, dass die Schwellenländer sich jetzt entwickeln. Aber wir haben schon da eine große Verantwortung und wir nehmen die nicht wahr. Also ich kann es zum Beispiel nicht in den Diskussionen feststellen. Und wenn Sie zum Beispiel die Wirtschaftsseiten lesen, gerade in der Klimapolitik, Indien, China sind sozusagen ganz prominent als die größten Klimasünder. Ja, wenn wir es absolut nehmen, China hat jetzt seit letzten Monat das erste Mal genauso viel emittiert wie die USA. Aber bitte, wir müssen pro Kopf rechnen. Ja? Ein Chinese und ein Inder ist pro Kopf genauso wichtig wie ein Amerikaner, Deutscher oder ein Österreicher. Ich glaube, ein anderer Punkt, warum sich auch nicht so viel rührt, ist, dass man, ich glaube, eine effektive Klimapolitik zum Beispiel und auch eine effektive Nahrungsmittelpolitik würde doch eine konsequente Sozialpolitik auch erfordern, weil es ganz klar ist, wenn zum Beispiel die Stromkosten steigen, viele merken es nicht, aber viele merken es doch. Also es merken eben einige doch, das sind die Ärmsten in unserer Gesellschaft und das sind zumindest in Deutschland nicht immer nicht sehr wenige. Wir machen übrigens nächstes Jahr eine Studie, die heißt armutsbedingte Fehlernährung in Deutschland. Ich glaube, dass wir das erste Mal so weit sind, dass wir aufgrund von Einkommensschwächen es Leute gibt bei uns, die sich nicht mehr ausreichend und ausgewogen ernähren können. Das muss man sich mehr vorstellen. Es war bisher ein Problem der dritten Welt. Wir wissen es von Jugendlichen, Universität Dortmund hat da sehr gute Forschungsarbeit geleistet, dass wir hier schon armutsbedingte Ernährungsprobleme haben. Und das heißt jetzt nicht, dass es ein Bildungsproblem ist oder dass die nur Junkfood essen, sondern da wurde gerechnet, wirklich im Discounter die billigste Nahrung einzukaufen, hat nicht ausgereicht für ausgewogene Ernährung. Ich glaube aber, und da komme ich zum Schluss, aber es ist wirklich kompliziert, dass wir nicht nur eine starke Lobby haben, sondern dass wir eben auch ein schwaches politisches System haben, dass wir viel zu wenig, dass in unserem demokratischen System, und das ist kein Plädoyer gegen die Demokratie, im Gegenteil, für die Stärkung, sich durchsetzen gegen gut organisierte politische Interessen, insbesondere, muss ich sagen, der Wirtschaft. Denn und dass viele Mechanismen zu schwach sind, zum Beispiel die ganze Auto-Innovationsgeschichte, ja, erst war das Wasserstoffauto, dann das Elektroauto, die Zeitungen, die Medien beten das dann vorne, hinten und runter. Plötzlich ist das Elektroauto die Lösung. 2000, 2001 war es das Wasserstoffauto. Angeblich wollte Daimler dann mit 2005 mit der Wasserstoffauto Serienproduktion produzieren. Jeder wusste, dass das ein Unsinn ist. Abgesehen, dass Wasserstoff immer kühl gehalten werden muss, flüchtig, sie ein riesen Infrastrukturprojekt aufbauen müssen, kostet natürlich dann der Liter 8 Euro oder 5 Euro, wenn sie den Wasserstoff solar produzieren. Und es bringt ihnen ja dann nichts, fossil oder nuklear zu produzieren. Auch da wird er übrigens sehr teuer, unbezahlbar. Und jetzt kommt das Elektroauto. Wenn der 7er BMW elektrisch fahren würde und dieselben Reichweiten, dann bräuchte er eine Batterie, die wiegt 700 Kilogramm. Natürlich wird das Elektroauto für den Stadtverkehr interessant sein, aber nach wie vor sind effizientere Verbrennungsmaschinen die Lösung und vor allen Dingen leichtere Autos, die vielleicht nur 150 fahren und nicht 300. Wäre ja auch schon mal was im Stau. Können wir nur noch 150 fahren, nicht mehr 300. Ein Riesenvorteil. Also ich glaube, dass wir, das ist mein Credo, daran arbeiten müssen, langer Weg, harte Arbeit, unsere demokratischen Systeme auf Vordermann zu bringen. Ich stelle ein entsetzliches Wissensmonopol bei der Wirtschaft dar, gerade in Ernährung auch erschreckliche Wissensdefizite bei der Politik. Interessant ist vielleicht, und damit ist das letzte Beispiel, im Frühjahr dieses Jahres wurde in Deutschland eine Umfrage gemacht, wie die Deutschen zum Tempolimit stehen. Die Deutschen sind ja Raser auf der Autobahn. Ich glaube, das einzige Land auf der Welt mittlerweile, das kein Tempolimit hat. Das erste Mal, dass sich über 50% für ein Tempolimit ausgesprochen haben. Also wahrscheinlich, wenn wir Klima und Hunger bekämpfen wollen, müssen wir uns organisieren wie die Schweiz. Vielen Dank.
Herr Dr. Bode, vielen Dank für den sehr vielschichtigen und tollen Vortrag. Ich habe es zumindest für mich zweimal aufgeschrieben. Das ist schon sehr beachtlich, dass wir selber eigentlich Teil des Problems sind und nicht unbedingt ein Teil der Lösung. Und wenn wir Teil der Lösung sind, sind wir vielleicht dann noch in die falsche Richtung und unterwegs und werden so wiederum zum Problem. Meine Damen und Herren, der Herr Bode hat sich bereit erklärt, auch Fragen zu beantworten. Und ich würde... Ich schaue ins Publikum und schaue, ob jemand eine Frage an den Herrn Bode richten möchte. Da vorne, haben wir ein Mikrofon? Es kommt ein Mikrofon zu Ihnen.
Ja, grüß Gott. Ich wollte Sie fragen, wenn Sie mit Politikern reden, wie reagieren die denn darauf?
Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden.
Wenn Sie mit Politikern darüber reden, wie reagieren Sie denn auf Ihre Vorschläge?
Die Politiker?
Ja. Oh, ein Instrument, dieser Situation ja entgegenzutreten, ist ja die Politik.
Die reagieren gar nicht.
Aber Sie reden schon mit diesen Leuten.
Wie?
Sie reden schon mit Politikern. Weil Sie haben gesagt, Grünen zum Beispiel, machen Sie sich sehr unbeliebt bei denen, haben Sie vorher.
Also ich finde es interessanter, mit der Wirtschaft zu reden, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Aber wir reden natürlich auch mit den Politikern. Aber ich kann nur sagen, selbst wenn Politiker das verstehen, was nicht immer der Fall ist, weil sie normale Bundestagsabgeordnete hat so viel, die machen heute so viele Gesetze und so viele Verordnungen, selbst wenn er es versteht, dann sagt er dazu, dafür gibt es keine Mehrheit. Also es ist, glaube ich, also ich mache die Erfahrung, das ist ja nun auch keine Politikerverteufelung oder Politikerschmäh, sondern mache halt die Erfahrung, dass es nur ganz wenige gibt, die sich diesem Fraktionszwang und dem allgemeinen Trend unterordnen, wirklich unbequem sind. Ich meine, die Effizienz mit dem Stromverbrauch, ja, da gibt es halt eine unheilige Allianz zwischen den Grünen und den anderen, weil die Grünen wollen möglichst viel subventionieren an erneuerbaren Energien. Und alle reden nur von Effizienz, aber keiner macht. Das heißt, keiner will die Kraftwerke abschalten. Es ist auch hier kein Kenntnisproblem. Es gibt dafür keine Mehrheiten. Deswegen muss man öffentlichen Druck machen, glaube ich.
Gibt es weitere Fragen? Ich blende da ein bisschen das Licht. Oh, ich sehe keine. Da ist eine Frage, doch.
Sie sagen, Sie reden lieber mit der Wirtschaft. Mit wem reden Sie da? Und was hören Sie da?
Da höre ich interessante Sachen. Nehme ich mal einen Lebensmittelkonzern. Der fängt nicht mit N an. Und Ich habe letzte Woche in Zürich bei der Rückversicherung einen Vortrag gehalten, da heißt es Risiken der Lebensmittelindustrie. Das ist ja eine spannende Frage, weil wir haben in Deutschland jetzt ernährungsbedingte Krankheitskosten von 70 Milliarden Euro, Übergewicht, Frühdiabetes mit 30 Jahren ist keine Seltenheit mehr durch zu süße Ernährung. Die Kinder, der Zuckerverbrauch hat sich ja verdoppelt seit Ende der 50er Jahre. Und ich weiß nicht, ob es in Österreich so ist. Es gibt eine heiße Debatte darum, wie soll man die Nahrungsmittel ganz einfach kennzeichnen auf ihren Nährwertgehalt, sogenannte englische Ampelsystem. Da kriegt dann, wenn der Fettgehalt zu hoch ist, Zuckergehalt, kommt eine rote Ampel und gelb und grün. Das ist ganz einfach, versteht jedes Kind. Bei Rot darf man nicht über die Straße gehen. Dann habe ich an die Wand so einen Chart geschmissen und da stand drauf, der Nahrungsmittelkonzern so und so macht dicke Kinder. Und dann beim Abendessen haben wir mit dem Vertreter geredet und hat er gesagt, Sie haben ja recht. Aber wenn wir als Erste aussteigen, dann sind wir die Blöden. Also dieser Konzern verkauft zum Beispiel Frühstücksflocken Nestle Fitness Food, ja, können Sie mal kaufen, die bestehen zu 35% aus Zucker. Aber vorne drauf ist eigentlich nur eine schlanke Frau und überall steht, möglichst essen Sie möglichst viel davon, damit Sie schlank werden. Das ist eine reine Kalorienbombe. Ja, das ist gerade bei übrigens, Sie machen da Geschäfte mit nichts geschäftsfähigen Leuten, das heißt mit Jugendlichen und ich weiß vom Arzt mit älteren Leuten, die das Zeug wirklich kaufen und denken, das macht schlank. Und dann, also er hat im Grunde nach dem Staat gerufen. Ja. Wir brauchen eine Regelung, damit alle anderen Wettbewerber gleich behandelt werden. Habe ich gesagt, aber dann dürfen Sie nicht eins machen. Dann dürfen Sie nicht in den Lobbyvereinen sagen, es soll bitte nur freiwillig sein. Das geht nicht. Also ich wollte nur sagen, mit der Wirtschaft kann man oft gut reden. Ja. Bei den Politikern, finde ich, prallen sie oft ab.
Gibt es aus Publikum noch Fragen für den Herrn Bode? Da würde mich nur interessieren, wenn Sie mit den Politikern reden und die dann eigentlich nicht richtig mitreden wollen, über was wollen die denn reden?
Also ist schon interessant, mit Umwelt, übernächste Woche wird der Herr Töpfer geehrt. Kennen Sie noch Klaus Töpfer, Umweltminister? Und was ich recht nett fand, sage ich jetzt mal, weil ich das großartig finde, aber da haben mich die Veranstalter gekriegt, einen großen politischen Preis für sein Lebenswerk und die Veranstalter haben mich gebeten, eine Laudatio drauf zu halten. Das finde ich noch besonders bekannt. Aber Töpfer, CDU, war der beste Umweltminister in Deutschland und er hat eins immer gesagt, er hat gesagt, Jungs, macht möglichst mir viel Ärger. Macht mir viel Ärger, dann kriege ich mehr durch. Tretet mir auf die Zehen. Das hat der Trittin von den Grünen nie gesagt. Er war immer beleidigt, wenn wir ihn kritisiert haben. Also das hat der Töpfer hat das richtig gut gemacht und der hat die Klimapolitik gemacht, die hat der Kohl überhaupt nicht verstanden. Ja? Die war so revolutionär.
Ich schaue noch ein bisschen ins Publikum.
Da hinten ist einer.
Ich sehe es nicht im Moment. Ah, ganz hinten.
Ja, ich wollte noch fragen, ob ich vielleicht etwas falsch verstanden habe. Sie haben vorhin erwähnt, dass eine der oder die Struktur der Lösung kann nur in einem Marktmechanismus bestehen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ich habe gesagt, dass marktökonomische Anreize die Haupttriebfeder sind, um das Verhalten der Verbraucher zu ändern. Also wenn ich zum Beispiel sage, spart mehr Energie, dann halte ich das für relativ vergeblich, weil wenn die Energie billiger wird, ist sie eben verschwendet. Oder zum Beispiel ein anderes Thema, biologische Landwirtschaft und konventionelle Landwirtschaft. Ich kann natürlich sagen, kauft Bio aus bestimmten Gründen. Nur solange wir den großen Kostenunterschied haben, wird das nicht passieren. Solange die konventionelle Landwirtschaft zum Beispiel nicht mit den Kosten belastet wird, die sie eigentlich verursacht, wird der Preisunterschied größer sein. Ja? Und deswegen bin ich der Meinung, brauchen wir diese ökonomischen Anreize als Verhaltensregeln, dann kann man mit dem Markt was erreichen. Im Lebensmittelmarkt ist sehr interessant, dass teuer nicht gut und billig nicht schlecht ist. Also das ist ein ganz spezielles Problem, weil Sie nämlich mit dem Essen, Schmecken, Riechen, Sehen sehr schwer die Qualität von Lebensmitteln feststellen können, wo die Herstellungsweise dazu gehört. Deswegen, wir sind der Meinung, man muss es über die ökonomischen Anreize machen, aber wenn man zum Beispiel Energiepreis verteuert, wie gesagt, dann muss man natürlich auch für eine soziale Abfederung sorgen.
Wenn, ist da hinten noch eine Frage? Na, wenn keine, doch, da ganz hinten ist eine Frage.
Herr Bode, ich möchte noch zum Schluss von Ihrem Vortrag kommen. Ich habe da leise eine Systemkritik an der Demokratie gehört. Das ist natürlich ein Problem, Vernunft ist nicht mehrheitsfähig. Aber haben Sie einen konkreten Vorschlag?
Ich glaube,
oder wie haben Sie das gemeint?
Ich glaube, es gibt, man muss an vielen Baustellen drehen. Man kann nicht sagen, jetzt machen wir dieses System und das andere System. Eine Sache, die ich wirklich finde, ich habe ja vor dem Buch abgespeist, das Buch Die Demokratie verrät ihre Kinder geschrieben, weil ich auch frustriert aus der Umweltpolitik kam und sage, warum ändert sich nichts. Also ich glaube, dass es, ich rede jetzt natürlich von Deutschland, dass mehr Elemente direkter Demokratie uns gut täten. Also mehr Elemente, sage ich zum Beispiel. Also wenn wir zum Beispiel dieses Tempolimit-Umfrage, ist schon sehr interessant. Das finde ich schon phänomenal. Ja. Und da kann man ja auch eine Verkehrspolitik drauf bauen. Das Zweite, glaube ich, wir brauchen wirklich, also es ist ein Dilemma, die Presse oder die Medien, die ja eine wichtige Kontrollfunktion haben, dass die so in dem Fall dem Marktmechanismus unterworfen sind, dass immer nur noch gesagt wird, das will ja keiner lesen und das will ja keiner sehen. Und wichtige Aufklärung dadurch wegfällt. Dann, also ich kann Ihnen nur sagen, ich habe neulich diese ganzen, was ich heute erzählt habe mit den Autos oder auch neulich mit einer Fernsehreporterin gesprochen von Afghanistan. Wir sind im Krieg, das ist ganz klar. Und der Krieg, der geht, wenn Sie so weitermachen, verloren. Und da werden viele Menschen sterben, aus unnötig. Meine Meinung. Da hat die Frau vom ARD gesagt, vom ersten deutschen Fernsehen, hohe Funktionäre gesagt, warum haben Sie da eigentlich keinen Korrespondenten in Kabul? Warum kommt nicht jeden Abend in die Haushalte da rein, was mit der Politik ist? Und da hat die gesagt, das wollen die Leute nicht sehen. Da hat gesagt, aber wir zahlen doch für Sie. Sie sind doch kein Privatunternehmen. Wir müssen doch jeden Monat die Gebühren abdrücken. Haben Sie doch eine Aufgabe, das Volk aufzuklären. Also Presse wäre ein zweiter Gesichtspunkt. Dann natürlich auch, ich finde, ja, der Einfluss der Lobbyisten, Lobbyismus muss sein. Ja, wir sind auch Lobbyisten. Ja, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man Gesetze ausschreibt. Ja, Gesetze werden ausgeschrieben und dann wird der beste Gesetzentwurf genommen. Das ist ein interessanter Vorschlag von österreichischen Autoren, wie man also die Demokratie und natürlich keine Listenwahl. Wenn Sie einen Politiker nicht mögen, der will aus dem Parlament aus, kann der bei uns wieder rein, indem er über die Liste ins Parlament gewählt wird. Also da kann man wirklich dran ansetzen, glaube ich. Es wird nicht alles helfen, aber viel helfen. Das sehe ich die einzige Möglichkeit. Parteien, ja, diese extrem überfinanzierten Parteien, die das ist auch ein Problem.
In den letzten Tagen war es in Österreich gerade auch in den Zeitungen. Ich möchte mich beim Herrn Dr. Bode bedanken für seinen Vortrag und auch für das Eingehen auf die Fragen. Er wird auch nachher noch unter uns weilen. Wenn Sie Fragen an ihn haben, können Sie sich natürlich an ihn wenden. Und Sie sind jetzt eingeladen, nachher eben da gemütlich beieinander zu sein, bei einem Glas Wein oder Glas Bier oder was sonst auch. Und etwas möchte ich Ihnen noch mitgeben, den Vortrag, den wir heute gehört haben, der ist auch zum Downloaden auf der Homepage der Firma Prisma ab morgen, glaube ich, oder in den nächsten Tagen auf jeden Fall verfügbar. Falls Sie das Ganze noch einmal anhorchen wollen, greifen Sie dazu. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank für Ihren Vortrag.
Vielen Dank auch.
Ich wünsche Ihnen
sehr gut gefallen.
Noch einen schönen Abend.
Danke. Dankeschön.